Wir beschäftigen uns in der Adventszeit mit einer speziellen, etwas anderen Weihnachtsgeschichte, nämlich so, wie Johannes sein Evangelium eröffnet. Und in dieser Predigtreihe beschäftigen wir uns mit dem, was man sich in der Adventszeit damit beschäftigt, die erstaunliche Tatsache, dass der Schöpfer des Universums die Erde besuchte. Gott wird Mensch. Ich weiß gar nicht, wie klar das den Menschen überhaupt noch ist. Was Großartiges geschah. Wir feiern das zwar. Großartiges Fest. Aber ob die Menschen wirklich noch wissen, wer dann in dieser Krippe gelegen hat. Und genau das zeigt uns Johannes. Er erzählt nicht über Bethlehem, nicht über die Weisen, aber er führt uns in die Tiefe dessen, was da wirklich geschah. Johannes spricht von der Finsternis, in die das göttliche Licht einbricht. Dieses Licht ist ein Sinnbild für das Gute, Göttliche, die Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Es sind die Merkmale, die schon der Prophet Jesaja über den kommenden Messias, Jesus selbst, geschrieben hatte. Ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt, und das sind Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhaften Frieden wird einkehren. Jesus, der gnädige, gerechte und ohne Sünde, ist der Sohn Gottes, der das einzigartige Licht ist, das in die Finsternis einbricht. Und wenn Johannes von der Finsternis spricht, beschreibt er damit das Böse, den moralischen Zerfall und die Bosheit der Menschen. Letzten Sonntag haben wir die ersten 5 Verse des ersten Kapitels im Johannesevangelium haben wir gesehen, dass Johannes davon ausgeht, dass Jesus alles erschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare. Also die sichtbare und unsichtbare Welt. Wer das nicht gehört hat, kann das nachhören oder kann hinten noch ein Exemplar der ausgeschriebenen Predigt mitnehmen oder kann sie auch downloaden auf unserer Webseite. Jedenfalls habe ich das dort erklärt. Genau, jetzt muss da. Und es ist Jesus, der alles am Leben erhält. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, woher dann die Finsternis kommt. Wenn Jesus alles erschaffen hat, hat er dann auch die Finsternis erschaffen? Ist er gar Schöpfer des Bösen? Ein Universitätsprofessor fragte seine Studenten in einem Seminar, hat Gott alles geschaffen? Ein Student antwortet ja. Der Professor meinte darauf, wenn Gott alles schuf, dann schuf er auch das Böse. Wenn er das Böse schuf, muss Gott böse sein. Im Seminarraum wurde es beklemmend ruhig. Da meldete sich ein Student und fragte, Herr Professor, existiert Dunkelheit? Der Professor antwortet ja. Der Student entgegnet nein. Dunkelheit existiert nicht. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Wie kann man wissen, wie dunkel es irgendwo ist? Indem man das anwesende Licht misst. Dunkelheit ist nur ein Wort, das wir verwenden, um einen Zustand zu beschreiben, in dem es kein Licht gibt. Und der junge Student fragt, Herr Professor, existiert das Böse? Etwas unsicher antwortet er, natürlich. Der Student erwidert, nein, das Böse existiert nicht oder zumindest existiert es nicht aus sich selbst heraus. Es ist einfach die Abwesenheit des Guten. Es ist genau wie Dunkelheit ein Wort, das wir benutzen, um die Abwesenheit von Licht zu beschreiben. Gott hat das Böse nicht erschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was geschieht, wenn Menschen nicht Gottes Liebe in ihrem Herzen haben. Das Böse ist wie die Kälte, die kommt, wenn es keine Wärme gibt, oder die Dunkelheit, die kommt, wenn kein Licht da ist. Der Professor war platt. Der Name des Studenten war Albert Einstein. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Das Böse entstand durch die Auflehnung des Menschen gegen seinen Schöpfer. Das Böse entstand, weil sich Engel und Menschen von Gott abgewandt hatten. Es ist die Auflehnung gegen Gott, die zum Elend in unserer Welt führt. Und es ist nicht Gott, der das Elend geschaffen hat. Und mit dieser Auflehnung beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt, den ich mit die Ignoranz im Diesseits überschrieben habe. Ich lese den Text. Nun, schreibt Johannes, trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss seines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Es scheint so, nachdem Johannes über den Logos gesprochen hatte, mit dem beschäftigen wir uns ja letzten Sonntag, der nun in die Welt kommen wird und er aufzeigen will, dass dieser Logos, Jesus, wie ein König in die Welt kommen wird. Wie ein König, der nicht unangemeldet auftritt. Normalerweise weiß man immer, wenn Könige wo sie sind, außer sie wollen das nicht, dass man das erfährt. Aber wenn sie so öffentlich in Erscheinung treten wollen, wird das immer vorbereitet. Es sind immer Leute, die vorhergesandt werden, die sein Kommen ankündigen und alles für seine Ankunft vorbereiten. Und genau so wird Jesus jemanden haben, der sein Kommen ankündigen wird, der alles vorbereiten wird auf den Tag, an dem er kommen wird. Er wird angekündigt werden. Er wird ankündigen, dass der König bald kommen wird und die Menschen sollen sich auf seine Ankunft vorbereiten. Und Johannes kommt jetzt auf diese Person zu sprechen, die diese Aufgabe übernimmt. Ein Mensch trat auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das ist nicht Johannes, der diesen Text verfasste und ein Jünger von Jesus war. Es handelt sich hier um Johannes den Täufer, der eine außerordentlich wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes der Täufer ist der von Gott beauftragte Mann, der die Menschen in Israel auf das Kommen des Messias, des Königs der Juden vorbereiten muss. Auf den König, auf den die Juden schon Jahre warten, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Der Thronfolger oder der Nachkomme Davids. Er fordert die Menschen auf, sich auf die bevorstehende Zeit vorzubereiten. Und die Vorbereitung auf den Messias bestand nicht darin, dass Straßen hergerichtet werden, dass Unterkünfte bereitgestellt werden für den Empfang. Die Vorbereitung für diesen König musste in den Herzen der Menschen geschehen. Sie sollten ihr Leben in Ordnung bringen. Sie sollten ihre Sünden bekennen und sich wieder ganz ihrem Gott zuwenden. Und als Zeichen für das, was in ihrem Herzen geschah, ließen sie sich von Johannes taufen. Deshalb sprechen wir von Johannes dem Täufer. Dieser Wegbereiter wurde vor Jahrhunderten vorher von Malachi, einem Propheten, angekündigt. Im Namen von Gott schrieb er: Gebt Acht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Also dieser Wegbereiter wird kommen. Und was Johannes der Täufer tat, war von größter heilsgeschichtlicher Bedeutung. Und er musste hier aber nicht nur deshalb erwähnt werden, weil er so bedeutungsvoll ist, er musste auch erwähnt werden, weil das Verhältnis zwischen Jesus und Johannes, dem Täufer, nicht für alle klar war. Johannes hatte eine eigene Anhängerschaft, die ihn in gewisser Weise verehrte. Menschen, die sich als seine Jünger verstanden. Und als Paulus durch das kleinasiatische Hochland nach Ephesus reiste, begegnete ihm eine Gruppe dieser Johannes-Jünger und er fragte sie, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, als sie zum Glauben gekommen seien. Und sie meinen, sie hätten davon noch gar nichts gehört. Und Paulus erkundigte, was für eine Taufe sie vollzogen hätten. Und sie meinten, ja, wir haben die Taufe des Johannes, wir sind Johannes-Jünger. Und darauf antwortet Paulus: Johannes rief das israelische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Es bestand also eine akute Verwechslungsgefahr. Das war schon zur Zeit, als Jesus in Israel unterwegs war, der Fall. Jesus sagte, Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab, aber alles, was ihr wolltet, war euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Ihr hattet einfach Freude daran, da ist mal einer in der Wüste, da ist etwas anders angezogen als alle anderen, der hat etwas eine vollmächtige Sprache und das habt ihr jetzt einfach genossen. Ihr seid dahin gegangen. Mit anderen Worten, ihr seid bei Johannes stehen geblieben. Ihr habt seine Botschaft überhaupt nicht verstanden. Das Licht, das er bei ihm leuchtete, ist bei euch schon erloschen. Ihr habt gar nicht begriffen, auf was er euch hinweisen wollte. Und deshalb war eine Klarstellung zu Beginn des Evangeliums außerordentlich wichtig. Johannes, der Täufer, schreibt, Johannes, war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Diese Verwechslungsgefahr besteht bis heute, nicht unbedingt mit Johannes dem Täufer, aber wir sind durchaus in der Lage, den Botschafter wichtiger zu nehmen als die Botschaft. Wir sind in der Lage, einen Verkündiger mehr zu verehren als den, den er verkündigt. Paulus beanstandete das gegenüber den Korinthern, denn in dieser Gemeinde gab es Sympathisantengruppen. Die einen sagten, wir gehören zu Paulus. Und die anderen sympathisierten mit Apollos und Kephas. Und dann haben sie noch darüber gestritten, wer jetzt wichtiger ist. Paulus war empört über diese Entwicklung. Und er schrieb, ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Was sprecht ihr, seid meine Jünger? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Über was sprecht ihr eigentlich? Um was geht es hier? Es geht doch um Christus. Selbst eine Gemeinde kann sich so wichtig nehmen, dass Jesus in den Hintergrund gedrängt wird. Die Gemeinde Laodicea war leider in dieser Situation. Sie waren überzeugt, sie gehören zu den besten Gemeinden und bräuchten keinerlei Unterstützung. Wir sind stark, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Hilfe. Und dabei merkten sie nicht, dass sie Jesus schon längst verdrängt hatten. Jesus stand vor der Tür und bat um erneuten Eintritt. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Hast du nicht gemerkt, dass ihr mich bereits aus eurer Gemeinde herauskatapultiert habt? Und jetzt stehe ich vorne dran und versuche wieder reinzukommen. Ein schrecklicher Zustand. Jesus klopft an die Tür der Gemeinde. Wir müssen darauf achten, dass wir weder Menschen noch Institutionen mehr Bedeutung schenken als Jesus. Der Teufel wusste genau, was die Haltung eines Christen ist. Als er Jesus sah, zeigte er auf ihn und sagte, er, Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss immer mehr Bedeutung bekommen in unserem Leben und ich muss immer weniger Bedeutung bekommen. Nun, nachdem die Aufgabe des Teufels geklärt ist und wer Jesus ist, kommt Johannes wieder auf die Hauptperson zurück. Der, auf den Johannes hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Die Wirkung dieses Lichtes erstreckt sich über die ganze Welt. Jeder Mensch, egal wo er lebt, wird von diesem Licht erleuchtet. Jesus ist nicht nur für einzelne auserwählte Menschen in diese Welt gekommen, sondern für jeden Menschen, für dich und für mich. Ich weiß, es gibt Leute, die lehren etwas anderes. Ich meine, die Bibel ist hier wirklich ziemlich eindeutig. Es ist das Licht der Welt. Und Jesus ist für alle Menschen gekommen. Jeder Mensch soll und kann von Jesus hören. Sobald jemand von Jesus hört und ihm berichtet wird, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, der ist von diesem Licht erleuchtet. Die Erleuchtung durch dieses Licht geschieht nicht, dass mir ein Engel begegnet, sondern die Erleuchtung geschieht, wenn ich das Evangelium höre. Und deshalb ist Evangelisation so wichtig. Weil durch die Verkündigung des Evangeliums leuchtet das Licht von Jesus auf. Wenn wir den Menschen sagen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, leuchtet dieses Licht auf. So hat es Gott gewollt. Deshalb hat er den Auftrag gegeben, wir sollen hinausgehen in alle Welt. Eigentlich müsste man erwarten, dass dieses großartige Licht mit Freude aufgenommen wird, denn dadurch wird unser Leben auf eine neue Grundlage gestellt. Wir bekommen ewiges Leben, was gibt es denn Besseres? Doch es geschieht etwas Unverständliches. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Die Menschen haben ihren Schöpfer nicht erkannt. Es wäre dann zu hoffen, dass er wenigstens von seinem eigenen Volk, in das er hineingeboren und von dem er sehnlichst erwartet wurde, erkannt und empfangen wird. Wenigstens die eigenen, die wissen, dass er kommt. Aber auch das war nicht der Fall. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben. Sie hatten ihn abgeschoben und bis aufs Blut bekämpft. Sie waren nicht bereit, Jesus den Platz zu geben, der ihm zustand. Sie schlugen ihm sozusagen die Türe vor der Nase einfach zu. Kein Zutritt für den Schöpfer der Welt. Sie ignorierten seine Göttlichkeit. Und diese unfassbare Verachtung fand in der Hinrichtung von Jesus am Kreuz seinen Höhepunkt. Die Juden ließen lieber einen Mörder frei als Jesus, der völlig unschuldig war. Jesus tat nichts Böses. Er heilte Menschen und verkündigte das Evangelium. Nicht eine Tat konnte man ihm nachweisen, die böse gewesen wäre. Niemand musste wegen ihm sterben, im Gegenteil. Tote wurden durch ihn auferweckt. Und jedes Mal, wenn er etwas getan hat, was außerordentlich beeindruckend ist und auf seine Göttlichkeit hinwiesen, standen die Pharisäer und Schriftgelehrten da und überlegten, wie sie ihn jetzt töten könnten. Wie absurd ist das eigentlich? Und so schlugen sie ihn nieder. Petrus sagt den Juden am Pfingsten, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt, damit meint er Jesus, und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Was habt ihr da getan? Der Mörder wird frei, der Unschuldige, den wolltet ihr um jeden Preis töten lassen. Ich habe das auch getan. Diese Geschichte der Verweigerung und Verfolgung zieht sich durch die folgenden Jahrhunderte hindurch. Nicht nur Jesus wurde verfolgt. Christen teilen mit Jesus dieses Schicksal bis heute. Man schätzt, dass bis zu 200 Millionen Menschen diskriminiert und sogar verfolgt werden, weil sie Christen sind. In China nimmt momentan die Diskriminierung und Verfolgung der Christen stetig zu. Massenweise werden Leute aus dem Land ausgewiesen, die Christen sind und dort eigentlich helfen möchten. Selbst wenn wir unseren Glauben an Jesus in der Schweiz noch frei ausleben können, gelten Christen, die die Bibel ernst nehmen wollen und glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, als Außenseiter. Menschen, die glauben, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist, werden als engherzig, dumm und intolerant angesehen. Im Grunde sollte uns das nicht verwundern, denn Jesus sagt bereits seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen, doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt, das ist der Grund, warum sie euch hasst. Das ist unser Schicksal. Und deshalb stehen wir in der Versuchung, unser Ansehen immer wieder ein bisschen aufzupolieren. Was ja auch nicht schadet, wenn wir unfreundlich sind oder wenn wir lügen und so. Das ist natürlich ein schlechtes Zeugnis. Aber wenn wir so unbescholten leben und dann die Leute doch ein bisschen auf uns herabsehen, neigen wir doch dazu. Wer will schon komisch angesehen werden? Das Ansehen ein bisschen aufzupolieren, zu sagen, hey, wir sind nicht so schlimm, wie ihr denkt. Das stimmt ja auch, aber sie glauben es dann nicht unbedingt. So gibt es Leute, die überlegen, ob wir den Begriff Freikirche noch verwenden sollten, weil er oft mit negativen Assoziationen verbunden ist. Natürlich kann das überlegt werden. Vielleicht könnte ein alternativer Begriff sinnvoll sein. Vielleicht nennen wir uns einmal nicht mehr Freikirche. Wer weiß, dafür bin ich offen. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass selbst wenn wir einen unbelasteten Begriff für Kirche finden würden, für unsere Freikirche, früher oder später würde auch dieser Begriff mit negativen Assoziationen einhergehen. Weil wir können das, was wir glauben, nicht einfach verändern. Also ich will das nicht. So, das ist die traurige Seite von der Weihnachtserzählung. Jesus wird von den Menschen und seinem eigenen Volk verachtet. Es ist wie wenn man einem schwerkranken Menschen eine Pille anbietet, die ihn garantiert vollkommen gesund machen würde. Aber er weigert sich, diese Pille einzunehmen. Der Mensch, der dieses Licht ablehnt, verwirft das Beste, was das Leben zu bieten hat, nämlich das Leben schlechthin. Zum Glück wandten sich nicht alle Menschen von diesem Licht ab. Es gab tatsächlich Menschen, die diesem Licht die verdiente Aufmerksamkeit schenkten und die Demut hatten, sich diesem Licht zu öffnen. Über diese Menschen schreibt Johannes: All denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Solche Menschen gibt es zum Glück bis heute, die nicht zu stolz sind, um Jesus in ihr Leben einzuladen. Und ich hoffe, dass wir alle zu diesen Menschen gehören. Und es ist zu hoffen, dass noch viele Menschen dazukommen werden. Und falls du noch kein Kind Gottes bist, kannst du heute, exakt heute, eines werden. Du musst nur die Demut haben, Jesus einzuladen. Und wenn du das tust, dann gehörst du zu den Gewinnern. Du gewinnst das ewige Leben. Mehr Gewinn gibt es nicht in dieser Welt, als dass wir das ewige Leben bekommen. Das kann kein Euromillions kann das wettmachen, kein Lottogewinn, nichts. Du wirst ein Kind Gottes. Ich habe Anfangsjahr in Berlin ein chinesisches Paar getraut. Und ich habe erst im, als ich schon zugesagt hatte, habe ich mitbekommen, dass dieser Mann vom christlichen Glauben eigentlich keine Ahnung hatte. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil die Frau, die war gläubig und da war ich ein bisschen perplex. Und ich hatte schon zugesagt, konnte dann nicht mehr zurück. Das hat mit meinem Typ zu tun. Auf jeden Fall habe ich dann das Erste, was ich gemacht habe, ist diesem Mann das Evangelium erklärt. Natürlich. Gedacht, jetzt muss ich dem das mal erklären, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und wenn ich ihn dann traue, ich habe die Trauung auch sehr offen gehalten, dass es klar war, dass er halt nicht auf diesem Weg ist und seine Frau halt doch. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Und es war mir schon ein bisschen, so fand es für mich ein bisschen eine delikate Sache. Auf jeden Fall habe ich dann dem Mann einfach gesagt, dass das wichtig ist, dass er der Frau diesen Freiraum lässt, dass sie ihr Glauben leben kann. Und jetzt habe ich diese Woche ein Mail bekommen mit der Nachricht und Fotos dazu, dass er sich taufen ließ. So ist er getauft. Ist er gläubig geworden. Das ist wunderbar. Ein Kind Gottes geworden. Das ist jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht, dass das immer so funktioniert. Oft funktioniert es eben nicht. Aber das ist jetzt wirklich wunderbar. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Fotos dann auch mal zeigen. Also, du bist, wenn du noch kein Kind Gottes bist, nur ein aufrichtiges Gebet von deinem ewigen Glück entfernt. Wie du Jesus aufnehmen kannst, beschreibt Paulus so, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, also dass er Gott ist, der einzig wahre Gott, meint das, nicht einfach ein Herr oder so ein Gott, sondern der Gott. Und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er wirklich gestorben ist und wieder lebendig geworden und jetzt beim Vater ist, dann wirst du gerettet. Das kann jeder Mensch in einem Gebet ausdrücken, egal wer er ist und welche Stellung er in einer Gesellschaft innehat. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Alle, die ihn anrufen. Wenn wir das tun, dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Das ist nicht nur eine schöne Bezeichnung für religiöse Menschen. Das ist eine juristische Aussage. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Erben Gottes und zwar rechtmäßige Erben. Und deshalb ist dieser Begriff Kinder Gottes so wichtig, auch in der Schrift. Das ist nicht ein frommes Wort, das ist eine juristische Aussage, eine Tatsache. Wir haben ein Anrecht auf das Erbe bekommen. Damit ist uns der neue Himmel und die neue Erde zugesagt. Damit ist uns das Recht übertragen worden, in den Himmel zu kommen. Und wie großartig dieses Recht ist, werden wir dann sehen, wenn wir die neue Erde betreten werden. Jedenfalls ist Johannes von diesem Gedanken der Kindschaft total begeistert. In seinem Brief schreibt er, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind erbberechtigt. Wir sind nicht nur einfach ein fromme Leute, sondern wir sind erbberechtigt. So ist das gemeint. Und wer das Schweizer Erbrecht kennt, weiß, was das heißt. Erbberechtigt zu sein. Was für ein Privileg das ist. Kind Gottes wird man nicht durch eigene Kraft oder durch gute Werke. Es muss etwas Übernatürliches geschehen. Eine geistliche Geburt, die nur Gott bewirken kann. Und deshalb schließt Johannes diesen Absatz, den wir heute miteinander betrachten, mit dem Wort, sie wurden Kinder Gottes weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Es ist Gottes Werk. Es ist nicht meine Frömmigkeit. Ich habe heute wieder gedacht, als ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht, wenn ich nicht Christ wäre und wenn ich die Bibel nicht hätte, ich wäre vermutlich kein extrem religiöser Mensch. Ich glaube, das Zeugs würde mir religiöse Sachen, würde mir nicht viel sagen. Aber da geht es um etwas anderes. Nicht, ob ich ein religiöser Typ bin, sondern was Gott an meinem Leben getan hat. Man wird nicht wegen seiner Nationalität, wegen persönlichen Anstrengungen oder aufgrund der Hilfe eines anderen Menschen ein Kind Gottes. Der Einzige, der aus uns Kinder Gottes machen kann, ist Gott selbst. Es ist Gottes Handeln im Leben eines Menschen. Unsere Aufgabe ist einzig, vor Gott demütig zu werden und Jesus das Herz zu öffnen. Das ist das, was leider uns Menschen oft so unglaublich schwer fällt. Alles andere macht Gott. Wir werden als seine Kinder geboren und mit dieser Geburt bekommen wir das ewige Leben. Petrus sagt das so: Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. In dem, was Gott sagt, dass ihr seid als Gott geboren, aus seinem lebendigen Wort, nicht durch eine Erscheinung, sondern ihr seid wiedergeboren, am neues Leben gekommen, weil ihr beleuchtet worden seid vom Evangelium und weil ihr euch gedemütigt habt vor Gott, und so hat er euch neues Leben geschenkt. Das ist einzig und allein Gottes Werk. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es nicht um die Ereignisse um seine Geburt. Es geht Johannes darum, dass wir die Bedeutung dieses großartigen Ereignisses verstehen. Der Schöpfer besucht die Erde, damit wir ewiges Leben bekommen können. Bei der Weihnachtserzählung von Johannes geht es nicht um die Geburt von Jesus in Bethlehem. Johannes geht es um die Geburt von Jesus in unseren Herzen. Die Geburt, die uns zu Kindern Gottes macht. Es geht um das Leben, das in die Zukunft weist. Und der Zutritt zu diesem Leben ist Jesus. Ohne Jesus kein Leben. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für diesen großartigen Text von Johannes, der uns aus einem ganz anderen Winkel berichtet, was an Weihnachten geschah, um was es da eigentlich ging. Dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sichtbaren, der unsichtbaren Welt, in diese Welt hineinkommt und Licht in diese Welt hineinbringt, damit wir von Neuem geboren werden können, damit wir Kinder Gottes werden können. Und du, Herr Jesus, bist dieses Licht. Und Herr, schenke, dass noch viele Menschen die Demut haben, sich vor dir zu beugen und das großartige Geschenk in Empfang zu nehmen. Dass du in unsere Herzen kommst. Dass wir von Neuem geboren werden. Von Gott geboren. Amen.